Durchatmen. Ihr habt es so gewollt. Es war nicht mein Wille, hier zu stehen. Ich wurde eingeladen. Jetzt müsst ihr mich ertragen. Ehe ich meinen Vortrag beginne, möchte ich gerne ein paar private Dinge sagen, die mich bewegen. Als erstes möchte ich mich bedanken bei den Brüdern, die mir ein Vorbild waren und noch sind über die Jahrzehnte. Unser Thema ist ja Führung durch Vorbild. Und wenn ich dran denke, 1968, meine erste Männerfreizeit in Zürich, und dann sehe, dass diese oder viele dieser Brüder auch heute noch oder zumindest meistens da sind, dann ist das mir persönlich eine große Ermutigung. Ich weiß noch ganz gut, als ich als junger Christ den Check bei dem Vortrag, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber ich habe mir dann gedacht, das ist ja die Bibel, die lebt als Mensch, weil er dortmals schon sehr gerne Bibelstellen zitiert hat, und ich war so fasziniert, dass ein Mensch so viel wissen kann. Ich denke auch noch an den Wolfram, der ganz andere Haarfarbe hatte zu dortmaliger Zeit. Und denke an viele Brüder, die auch teilweise natürlich leider den Herrn verlassen haben. An den David Wilkerson, vielleicht denkt da jemand dran, den Bob Morris war dabei, dann der Thomas Minton, glaube ich, hieß der aus München, und viele andere mehr. Und ich habe da so viel Ehrfurcht gehabt, und für mich war das alles so neu. Der Ton war auch ein etwas anderer als heute. Und ich habe mir gedacht, weiß nicht, ob sich die alle so mögen, das konnte ich also nicht gleich so feststellen. Aber ich muss euch sagen, es ist wirklich eine Ermutigung. Aber jetzt zu der Generation Y, die wir gelernt haben. Es ist mir ein Bedürfnis, nachdem ich ja älter bin wie der Wolfram, haben wir gerade festgestellt vorher, darf ich das auch sagen, ich möchte mich bedanken bei euch, und ich bin sehr erfreut, das ist zwar nicht so entscheidend, ob ich jetzt erfreut bin oder nicht, aber der liebe Gott ganz bestimmt, dass wir so viele junge Menschen unter uns haben und so viele Menschen, die auch den Herrn wirklich lieben. Und ihr werdet mir wahrscheinlich ein Amen dazu sagen können, es ist eine Ermutigung und eine Erquickung, das zu erleben. Und das alleine ist einfach wunderbar für die Gemeinschaft, die wir haben. Das wollte ich einfach loswerden. Unter anderem möchte ich vielleicht im Auftrag aller sagen, für die Abwindlung wollen wir den Brüdern danken. Ihr seht ja auch unser Guido, der ja auch ein bisschen in unserem Haus aufgewachsen ist, hat auch was gelernt. Er macht das ja sehr gut. Er ist redegewandt, ich weiß nicht, von wem er es hat, aber jedenfalls hat er das. Er hat auch Mut, reifen Brüdern die Stirn zu bieten. Ja, und es ist auch eine Freude, wenn ich dran denke, wie ich von ihm schon auch geschimpft worden bin, als ich vor vielen Jahren in Ösnitz war, und habe ich gesagt, Guido, erzählen, wir finden eine Frau für dich, weil ich wusste, er hat immer gesagt, Josef, ich möchte gerne heiraten, ich möchte eine Frau haben. Als sie auch noch jünger waren, mit meinen Kindern befreundet, das sind sie ja noch, und habe ich gesagt, ich habe jemand für dich, das wäre die Richtige. Dann hat er den ganzen Weg von Ösnitz nur mich geschimpft, du Kuppler, das tut man nicht, das ist unverschämt und so weiter, das kannst du doch nicht sagen und so. Sie sind glücklich verheiratet und erwarten ein Kind. Ähnlich ist mir ja bei Müller Joachim gegangen, dem habe ich auch zum Geburtstag, das war nicht böswillig natürlich. Ja, ihr lacht, das war tatsächlich, so sage ich Joachim, wir hatten eine sehr enge Gemeinschaft, und ich war auf einer Beerdigung, und er suchte eine Frau. Und da habe ich mir gedacht, es war so peinlich für mich, dann den Vater anzusprechen, den ich zwar kannte, und sage, kann die Sonja bitte mitkommen zur Geburtstagsfeier? Sagt er, ja, wieso denn, meine Tochter, und was soll das? Sage ich, ich bürge für sie, und dann geben wir es halt mit und so. Und dann sage ich zum Joachim, Joachim, bring dir dein Geburtstagsgeschenk, deine neue Frau. Und dann sagt er mir irgendwann nach einer Stunde oder zwei, ich habe mich verliebt. Dann ist es mir natürlich schon ein bisschen anders geworden. Aber es ist ja gut gegangen. Dann das, noch eines, ich soll euch ganz lieb grüßen von meiner lieben Frau. Ihr habt ja gesehen, ich hatte ein Telefonat, dachte natürlich immer an etwas, was passiert ist. Es ist etwas passiert bei meiner Frau. Sie hatte eine unruhige Nacht. Sie hat 4 Mäuse gefangen im Schlafzimmer. Wir haben ja so ein Holzhaus, wie ihr wisst, so mit Verschalung. Und jetzt, wenn es dunkel wird, kommen die Mäuse. Das sind also jetzt die 12. 8 hat ich schon gefangen. Jetzt haben wir nochmal 4. Und sie war natürlich unruhig ein bisschen, weil sie alleine war, hat gesagt. Ja, sage ich, ich kann dir nicht helfen, wenn ich nicht da bin. Die krabbeln also durch die Gegend. Ehe ich meinen Vortrag beginne, möchte ich ein Bekenntnis ablegen, weil Unrecht muss sozusagen bekannt werden. Und ich möchte mich jetzt bei einem Bruder entschuldigen. Und zwar, der mit mir wohnt in der Suite 11, hat in der Toilette auf dem Brett einen Haarfestiger stehen. Und ich habe den ohne zu fragen genommen, er tut mir so viele Dienste. Und ich möchte mich entschuldigen, ich hoffe, er nimmt mir es nicht übel. Also du sollst zuhören. Also in der Technik kenne ich mich wirklich aus und ich habe das gelernt hier. Viele, die heute das erste Mal da sind, wir sind in Abenden, es war wunderbar, Technik pur. Und ich habe gesagt, ich brauche sowas jetzt. Das stärkt mich und das brauche ich einfach. Ich werde es zwar nicht benutzen, aber ich habe mir gedacht, ich brauche das, das brauche ich dazu. Es muss so sein. Nein. Also, ich glaube, jetzt haben wir viel Freude gehabt. Übrigens wollte ich mich bedanken an meine ganz lieben Geschwister, die aus sozusagen von weit her gekommen sind. Wir schätzen das sehr. Vielen Dank. Ehe wir jetzt uns zuwenden zu dem Thema, wollen wir miteinander beten. Unser gütiger und barmherziger Gott, allmächtiger Vater, wir kommen zu dir im Namen unseres Herrn, um uns vor dir zu beugen, um dich anzubeten, um dich zu loben und zu preisen für deine Gnade, die wir erfahren haben. Du bist ein gütiger und barmherziger Gott. Du liebst uns, so wie wir sind. Aber du willst auch, Vater, dass wir dir näher kommen, dass wir wachsen, dass wir Dinge weglassen, dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen durch dein Wort. Und wir brauchen das, um das Ziel zu erreichen. Und ich persönlich möchte dir danken für diese Gemeinschaft, die mir und meinem Glauben sehr geholfen hat. Und ich glaube, jeden unter uns. Und es ist so wunderbar, dass wir uns haben können. Und so erflehen wir um deinen Segen. Im Namen Jesu. Amen. Also mein Thema heute ist Evangelisation als Lebensstil. Ich habe zu dem Karl gesagt, das ist einfach schon problematisch, das Thema. Und er meinte, Josef, mach mal, du machst das. Es klingt ja so, wisst ihr, so erhaben, das klingt so edel, so exklusiv. Und ich bin mir nicht sicher, und ob ich einfach fähig bin, dieses Thema recht zu behandeln und anzugehen. Aber eins verspreche ich euch, ich bemühe mich. Das tue ich auf alle Fälle. Und ich meine jetzt ganz persönlich und privat, dass es mehr geistlich zu verstehen ist. Also was Evangelisation im Allgemeinen bedeutet, wurde uns in den letzten Zeit hinter uns und noch weiter uns deutlich erklärt. Ich glaube, es ist verständlich und wir wissen, was damit gemeint ist. Was mit Leben gemeint ist, wissen wir normalerweise auch. Dieses Wort sagt oder meint, dass es das Leben ist, das durch Geburt und den Tod, den begrenzten Ablauf hier unseres natürlichen Lebens einfach beinhaltet. Und nachdem wir hier alle leben, so wie ich sehe, und auch sehr dankbar bin dafür, können wir sehen, was dieses Wort bedeutet mit allen Erscheinungsformen. Also das wurde auch schon erklärt und ich glaube, das kann ich auch mir sparen. Dann kommt dazu dieses Wort Stiel, also ist kein Besenstiel natürlich gemeint, das wisst ihr, sondern es kommt von einem lateinischen Wort abgeleitet und bedeutet eine gewisse Schreibart, eine gewisse Stilus, also von eine gewisse Richtung, ein besonderer Ausdruck, eine besondere Eigenart oder Charakteristik wird damit bezeichnet. Also zusammenfassend würde ich sagen, es wird damit ein Gesamtverhalten gemeint. Und modern gesagt, ich habe ja auch Kinder und werde ja auch konfrontiert mit der Generation Y, also modern gesagt heißt es Liefestile, deutsch gesprochen, gell? Also es ist ein neues deutsches Wort und dieses Liefestile, das ist ein Wort, das uns Folgendes zeigt. Es gibt ja vielerlei Arten von Liefestile, also es gibt viele Variationen und ich habe mir erlaubt, euch ein paar vorzuführen. Und die wollte ich euch jetzt gern zeigen, weil diese Geräte mir doch ein bisschen schwierig erscheinen. Die Dinge sind ja auch halb runter nur. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt so, wie man das früher halt gemacht hat. Es gibt einen verschiedenen Lebensstil oder eben Lifestyle gesagt. Zum Beispiel gibt es diesen etwas fürstlichen oder feudalen Lebensstil und ich habe das versucht und Nico hat mir dabei geholfen, das an einem Gepäckstück festzulegen, also einen Koffer, um zu zeigen, was es ist. Also zum Beispiel der etwas fürstliche Lebensstil und so, der beinhaltet das. Also er steht nebendran und lässt die Koffer tragen. So ist ungefähr gedacht, wenn einer so einen Lebensstil führt. Also andere arbeiten für ihn, er ist mehr derjenige, der das anschafft und sozusagen in der Hand hat. Dann gibt es also den jungen, modernen Lebensstil, der natürlich viel braucht, der also einen Koffer reicht dem natürlich nicht, weil der ja auch viel besitzt, der hat also viele Koffer, mit denen er auf Reisen geht. Das ist also einer, der natürlich in der Fülle lebt und eine Freude hat am Leben und Spaß hat und alles sich erlauben kann, sowas gibt es auch und das gibt es ja viel unter uns. Dann gibt es natürlich den etwas, sagen wir mal, den etwas bequemeren Lebensstil. Der trägt also seinen Koffer nicht mehr, sondern der lässt durch UPS den praktisch sozusagen transportieren. Das ist also derjenige, der andere arbeiten lässt. Der einfach sagt, ich kann mir das erlauben und das ist mein Lebensstil. Ich war irgendwo fleißig, habe was geerbt oder sonst was und jetzt sollen mal die anderen mal gucken, wie sie zurechtkommen. Dann gibt es natürlich auch einen anspruchloseren Lebensstil oder einen bescheidenen, den wir natürlich auch kennen. Das ist dann der zum Beispiel dann mit Tüten das macht. Der kauft also beim Aldi und beim Lidl und beim Norma und nimmt sein Gepäck damit. Der ist also, kann man ja also nicht sagen, dass der ist also der bescheidene Lebensstil. Das wird auch unter uns gepflegt. Jeder hat ja da so seine eigene Richtung. Dann gibt es natürlich den Lebensstil, der überhaupt sehr bescheiden ist. Der braucht gar keinen Koffer, nur einen kleinen Rucksack. Damit ist er auch da und ist er auch zufrieden. Er hat nicht so viel Gepäck. Er ist etwas einfacher und ist dankbarer. Dann gibt es den Lebensstil, der natürlich der normalere ist. Der nimmt seinen Koffer und trägt ihn auch selber oder zieht ihn auch selber. Ich meine, da glaube ich, gehören die meisten von uns dazu, weil das ist einfach normal, dass wir einfach arbeiten, unser Geld verdienen und das prägt auch unseren Lebensstil. Es gibt natürlich auch noch eine Möglichkeit, es ist kein Stil zu haben, stillos zu sein, also überhaupt gar nicht mehr, sagen wir mal, nach irgendeiner Richtung zu gehen. Das ist alles recht, wie uns ja Stefan sehr erklärt hat, alles ist Roger. Alles ist klar, das ist so ein modernes Wort, es ist alles klar, wenn man hinterfragt, ist überhaupt nichts klar, aber man meint einfach, es ist alles klar. Wie ihr ja wisst bereits, oder etliche vielleicht noch nicht, aber jetzt wisst ihr das, die Amerikaner haben einen neuen Präsidenten bekommen im Januar, der heißt Bush, und da steht in der Washington Post, wird also Folgendes berichtet, Bush prägt neuen Stil, und nachdem ich mich ja da mit dem Stil ein bisschen hellhörig geworden ist, haben gedacht, ich lese ja nicht unbedingt die Zeitung, lass mir die dann vorlesen vielleicht, weil ich kann es ja nicht lesen, aber Bush prägt neuen Stil und das wird wortwörtlich gesagt, er ließ seine Mitarbeiter mitteilen, dass Jeans in seiner Nähe, in seinen Büros, nicht erwünscht seien. Bush wolle einen Stil, der die Würde des Amtes achte. Sage doch keiner unter uns, die USA, die Regierung wäre ohne Stil. Nun ist es ja tatsächlich natürlich so, dass jeder Mensch seinen eigenen persönlichen Lebensstil hat. Jeder von uns. Und zwar unterscheiden wir uns da ganz gewaltig. Es ist jeder hat wirklich ein persönliches Gesamtverhalten. Wir mögen uns zwar in vielen Dingen gleichen, aber doch ist jeder von uns eine eigene Persönlichkeit und sein Leben entwickelt sich einfach durch viele Dinge, die es gibt, einfach ein bisschen anders. Jeder hat einfach auch ein anderes Empfinden, also er hat einen persönlichen Lebenswandel oder einen persönlichen Lebensstil, was ja wunderbar ist, was uns ja auch auszeichnet. Und nachdem wir jetzt hier, die wir gläubig sind, uns versuchen, nach den Weisungen unseres Herrn zu leben, hat unser Lebensführungsstil oder ja, unser Lebensstil durch unsere Bekehrung eine neue Bewertung bekommen. Nun dürfen wir uns oder dürfen wir das Wort christlich dazufügen. Also jetzt wird schon etwas eingeschränkt, also der normale Lebensstil, mag ein fundamentaler Feudalismus oder mag er Bescheidenheit beinhalten oder Sparsamkeit, sowas gibt es ja auch. Die ganz Sparsamen zum Beispiel konnten den nicht zeichnen, die nehmen natürlich keinen Koffer, sondern die nehmen das ihre Kleidungsstücke und nehmen einen Strick rüber und tragen den auf den Buckel. Das sind die ganz Sparsamen, da sparen sie auch den Koffer dann. Und die dürfen jetzt wir alle die Bezeichnung christlich hinzufügen. Also der Grund ist nur deswegen, weil wir uns für die Nachfolge Christi entschieden haben. Und dadurch, dass wir das haben, hat sich unsere Art und Weise, unser Lebensstil gewaltig verändert und wird sich, solange wir unserem Herrn treu bleiben, weiterhin zum Guten und Vollkommenen hin entwickeln. Und ich denke an eine Stelle in Epheser, im Kapitel 4 wird uns gesagt, ihr habt doch von ihm, also hier ist Jesus gemeint, gehört und seid in ihm gelehrt worden, dass ihr, was den früheren Lebenswandel oder euren früheren Lebensstil angeht, den alten Menschen abgelegt habt. Also wir haben dadurch, dass wir uns entschieden haben für die Nachfolge des Herrn, den alten Lebensstil abgelegt. Egal wie der war. Und jetzt haben wir praktisch, sind wir in Christus und so haben wir einen neuen Lebensstil oder betreten ein neues Leben oder einen neuen Lebenswandel. Wisst ihr, liebe Geschwister, da sagt ihr alle ja und es ist wunderbar, der Glaube an Christus und das ist nicht mal unser Verdienst. Da sagen wir auch ja. Aber unser ganzes Leben danach auszurichten auch, es ist ganz was anderes. Wirklich, es ist so. Das ist der eine Teil, das ist der zweite Teil. Und wir leben einfach in dieser Welt noch, wir sind nicht mehr von der Welt, sondern leben in dieser Welt. Und diese Welt, wie wir wissen, hat ihre eigenen Vorbilder und Maßstäbe. Ich denke, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Diese Welt liegt im Argen und wir lesen im 1. Johannes, Kapitel 5, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Nachdem jetzt unser Maßstab oder unser Vorbild Christus geworden ist und sein Wort, haben wir einen wahnsinnigen Unterschied zu den Maßstäben der Welt. Und vergessen wir das nicht, weil wir eben unseren Lebensstil jetzt oder unseren Lebenswandel auf Christus ausgerichtet haben, fordern wir sozusagen den Widersacher direkt damit heraus. Und er versucht mit allen Mitteln, das zu unterbinden. Dass wir abfallen einfach, dass wir diesen christlichen Lebensstil einfach nicht weiter verfolgen. Seine Möglichkeiten, das zu erreichen, möchten wir bitte nicht unterschätzen. Sie sind vielseitig, sie sind hinterlistig und sind sehr gefährlich. Und besonders, weil sie natürlich unserem Fleisch oder unserem alten Lebensstil entgegenkommen. Und ich denke an die Stelle, die das bestätigt in Lukas Kapitel 4, wo wir sehen, dass der Teufel, Satan, führte Jesus auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wisst ihr, die Macht und die Herrlichkeiten dieser Welt und alles, was in ihr ist, lockt uns Menschen unglaublich. Sie kann uns mächtig begeistern und faszinieren. Doch wie gefährlich kann zum Beispiel eben Reichtum oder Macht oder auch die Schönheit der Natur werden. Nach oberflächlicher Betrachtung vermögen diese Dinge uns sehr viel zu bieten. Und wir werden tagtäglich in diese Gefahr gebracht. Doch die Schrift warnt uns eindringlich davor. Sie sagt ganz deutlich, liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also wenn dem Widersacher es gelingt, uns wieder für den Lebensstil dieser Welt zurückzugewinnen, sieht es für uns nicht gut aus. Leider hat der Fürst dieser Welt auch bei uns immer wieder damit Erfolg. Allen Reichtums und aller Genuss des Lebens mit aller ihrer Entfaltung und Erfüllung kann die wirkliche Befriedigung des Herzens und unserer Seele nicht geben. Das ist nur in Christus zu finden. Und wir wissen, dass viele Menschen suchend sind. Sie suchen nach irgendetwas, oder wollen wir es nennen, Übersinnlichen. Und es wird in dieser Zeit davon immer mehr, denn der Satan hält ein großes Angebot für diese Menschen bereit. Es gibt viele Evangelien, die nicht retten. Es gibt sehr schnell durchschaubare wie Esoterik, Spiritismus, Okkultismus, bis hin zum Satanismus. Der Satan versteht sein Handwerk. Kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Lesen wir in 2. Korinther. Lot wäre dafür ein trauriges Beispiel. Darum ist es immer wieder gut, liebe Geschwister, hin und wieder unseren Lebensstil zu hinterfragen. Sogar die Schrift ermuntert uns dazu und sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? 2. Korinther, Kapitel 13. Das war jetzt natürlich etwas an meinem Thema vorbei, weil das war mehr der Lebensstil als Christ, in groben Zügen. Aber mein Thema heißt ja Evangelisation als Lebensstil. Also das meint, wenn man das übersetzen darf, oder so wie ich das verstanden habe, meint das die Verkündigung der frohen Botschaft durch mein Leben. Okay. Woran oder worin liegt eigentlich der Unterschied, wenn es einen überhaupt gibt? Zwischen einem christlichen Lebensstil und zwischen Evangelisation als Lebensstil. Wir alle wissen und glauben, und das wurde hier ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Gott alle Menschen liebt, ohne Ausnahme. Aber er liebt die Menschen ohne Ausnahmen und er will auch, dass alle Menschen sich dem Evangelium zuwenden, um dadurch gerettet zu werden. Das ist die klare Aussage, die in vielerlei Stellen ganz deutlich hervortritt, die wir glauben und da wir uns bemühen, uns diesen Auftrag oder diesem Wort zu glauben. Das heißt, die Menschen können nur gerettet werden, und ich betone das ganz deutlich nochmal, die Menschen können nur gerettet werden, wenn sie sich dem Evangelium zuwenden und die Botschaft im Glauben auch annehmen. Das ist die Bedingung. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, Römer Kapitel 10, und die Verkündigung aber durch das Wort Christi. So, bei unserem Thema geht es jetzt, Evangelisation als Lebensstil, da stellt sich mir die Frage und hoffentlich euch auch, ist es mir oder euch überhaupt möglich, durch meinen oder deinen Lebensstil oder deine Lebensführung Menschen zu ermutigen, sich dem Evangelium zuzuwenden, um dadurch gerettet zu werden? Das überlegt er mal genau und lass kau das mal durch. Was denkt ihr darüber? Also der Kai-Uwe würde jetzt, wenn der diese wunderbare Technik benutzen würde, er kann das ja auch sehr gut, der würde sagen, das Übertragungsprotokoll heißt dann praktisch, wäre dann Art und Weise meines Lebens. Oder wie könnte das so im Leben aussehen? Wir wissen, dass wir alle Gottes Mitarbeiter sind nach den Gaben und Fähigkeiten, die wir von Gott bekommen haben. Für das Wichtigste und Größte, was ein Mensch auf dieser Erde zu erleben vermag, ist zum Glauben an den lebendigen Gott zu kommen. Das klingt ja alles so toll, ich habe das natürlich auch überlegt und muss natürlich auch richtig ablesen, weil ich weiß, dass ich ja vor einem erlauchten Publikum spreche und da muss ich vorsichtig sein, dass ich wenig Fehler mache. Aber versteht ihr das? Glauben wir das wirklich jetzt, dass das Wichtigste im Leben eines Menschen ist, zum Glauben an den lebendigen Gott zu kommen? Und wenn wir das glauben, was bedeutet das denn dann in meinem Lebensstil oder in meinem Lebenswandel? Uns wurde die Gnade der Buße geschenkt. Wir haben das wahre Leben in Christus gefunden. Gibt es etwas Gewaltigeres? Dadurch gehen wir einen neuen Weg, mit einem neuen Ziel, in einem neuen Leben. Und das sollte unsere Lebenswandel und Lebensführung, das ist jetzt die Zeit, die ich kriege, die wir mir vorher weggenommen haben, prägen. Und das sollte uns prägen, dass auch andere zum Segen, das zum Segen wird, mein Leben. Und da wird es natürlich jetzt etwas persönlich, etwas ernster, weil ich würde sagen, wir bemühen uns auf alle Fälle darum. Und deswegen meine ich, der Unterschied zwischen einem christlichen Lebensstil und einer Evangelikation als Lebensstil muss einen kleinen Unterschied beinhalten. Ich versuche jetzt das etwas leicht zu erklären. Also, ein christlicher Lebensstil, jedoch ohne ein Bekennen der Wahrheit, ich habe das ganz genau überlegt, kann kraftlos sein. So wie nur ein mündliches Bekennen der Wahrheit, wenn mein Lebensstil nicht im Einklang dazu steht, ebenso kraftlos sein kann. Denken wir doch, wenn wir versuchen, durch unser Leben Menschen, sagen wir mal, zu interessieren für Gott. Machen wir uns mal ein bisschen vorsichtig. Reicht denn das, wie Wolfram heute uns auch erklärt hat mit dem Dienen, wenn ich zum Beispiel als freundlicher Mensch bekannt bin? Also hier sitzt zum Beispiel unser Diakon Manfred Zepf. Das war mein ehemaliger Nachbar in Leidershofen. Und es war ein lieber Nachbar. Und ich glaube, ich war auch ein lieber Nachbar, wie man halt so ist. Ja, reicht das? Wenn der nur sagt, der Josef oder der Ahaz ist einfach freundlich und wenn sein Baum bei mir rüberging, wir hatten die Grundstücke so aneinander in der Länge, und der fragt mich, wenn er eine Birne nehmen darf oder macht mir sonst keinen Ärger, ich denke an seinen Sohn, seinen Erstgeborenen und Einziggeborenen, der so immer geschrien hat und immer so am Samstagnachmittag besonders und Sonntag. Ich sagte immer zu meiner Frau, das kann doch nicht sein, dass der Bub immer in der Zeit nur schreit. Und das ist ein ganz lieber, ist auch im Herrn geworden. Aber, und dass ich dann nicht rübergegangen bin, wie viele, oder sich dann beschwert habe und sage, also mit dem heuche mal, mit dem Kind und so, reicht das? Wenn nur von mir gesagt wird, der grüßt freundlich, der tut nichts Böses, reicht das? Überlegt euch das? Immer nur lächeln, ist das genug? Jesus sagt einmal in Matthäus Kapitel 10, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Die Evangelisation als Lebensstil, im Unterschied zu einem christlichen Lebensstil, weil das beinhaltet natürlich das, das weiß ich auch und das wisst ihr auch, aber das umfasst beides, meinen Wandel im Herrn und die Verkündigung seines Wortes. Und wie wir gerade gehört haben, was wir für Nöte haben in der Gemeinde und wie wir gelehrt haben oder gehört haben und uns gelehrt worden ist die letzten 40 oder 50 Jahre, dass doch ein sehr mageres Wachstum einfach da ist, ja, an was kann denn das liegen? Ich habe nur gelesen, dass wir uns sehr vermehrt haben als Volk. Wir sind, glaube ich, immer mehr geworden, ich glaube 80 Millionen oder sowas. Also an dem kann es nicht liegen, dass wir sagen, wir haben keine Menschen. Also das geht nicht. Und ich weiß auch, dass diese Ausbildung nötig ist und dass sich viele Mühe geben. Aber glaube ich, was noch nötiger ist, das ist, dass die normalen, in Anführungszeichen, Glieder bereit sind, eben solch ein Lebensstil sich anzueignen, da zu lernen, zu üben, damit Menschen zumindest in die Gemeinde oder in die Versammlung kommen. Natürlich wissen wir auch, dass der Evangelist besonders eine Verantwortung hat. Und andere Lehrer und so. Das wissen wir alles, aber wir brauchen einfach Leute und wenn die gar nicht kommen, dann hilft auch die beste Predigt praktisch nichts. Denn letzten Endes nicht nur für uns, sondern auch für andere ist das gedacht. Die Gemeinde ist das Entscheidende und das Arbeiten dahin ist einfach ganz wichtig, dass man immer wieder versucht, dann, wenn man Kontakt hat, die Menschen zur Versammlung zu bringen, damit sie weiterhin belehrt werden und ihnen weiterhin geholfen werden kann. Und das ist, meine ich jetzt ganz einfach und ganz nüchtern gesagt, das ist Arbeit oder das ist Hingabe der einzelnen Geschwister, egal welchen Alters, egal wie lange er im Glauben ist. Ich denke an meinen Lehrmeister, den Heinz Müller, den hätte ich euch alle gewünscht. Der war streng. Der hat zu meiner Frau gesagt, die war schwanger und es war 14 Tage Glied der Gemeinde, hat gesagt, Schwester, du bist nicht zu vornehm, das Gemeinde auszuputzen. Der hat natürlich dreimal geschluckt, hat daheim also ein bisschen Probleme gehabt, hat sie überwunden und seitdem war das dann gelaufen. Der hat uns einfach auch Aufgaben natürlich übertragen, aber auch eingebunden. Und ich weiß nur gut, dortmals, ich hatte ein bisschen Kontakt mit vielen, mit vielen gottesfürchtigen Menschen, wisst ihr ja vielleicht, und das wisst ihr nicht so, ich war ja nur katholisch, war evangelisch, in einer freien evangelischen Gemeinde, dann noch edler, in so einem Brüderkreis und so, ich habe also die ganzen Stufen nach oben durchgemacht, bis ich dann, und dann weiß ich noch, da habe ich dann eingeladen, war ganz begeistert, in meinem Haus, da unten hatten wir also Bibelstunden, waren viele Leute da, und ich lade natürlich den Heinz ein, Und da kam es einfach ein Thema und da hatte der den Mut einfach so wieder einfach gesagt, das stimmt nicht und hat also wirklich den Mut gehabt, wieder die Wahrheit zu sagen und dann hatte ich natürlich ganz riesen Probleme, ich bin rot geworden und die haben gesagt, was hast du da für einen Irrlehrer eingeladen oder was soll das? Ich musste mich dann auch entscheiden, ich selbst natürlich auch und da habe ich einfach gelernt, dann wirklich, was das Wort sagt und dann nachts im Bett haben wir 4 Stunden lang umeinander diskutiert mit meiner Frau und die hat immer gesagt, wieso, der hat doch die Wahrheit gesagt. Was regst du jetzt? Ja, das sage ich, ist ja furchtbar. Ja, und wieso hat sie mir gesagt, er hat die Wahrheit gesagt. Und das hat er. Er hatte den Mut. Und vielleicht sollten wir manchmal einfach mehr Mut haben, einfach auch auf Gott vertrauen. Also viele sagen, ich möchte nicht so viel einfach da erzählen, weil das ich will mich nicht so wichtig machen. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, ich rede jetzt gerade zu dem Fußvolk, in Anführungszeichen. Ich weiß, die anderen sind genauso gut, aber die normalen Geschwister kann ich nicht und weiß ich nicht und so und fertig. Und sie meinen, auch ihr Dienst besteht darin, dass sie treu zur Bibelstunde kommen, dass sie alles mitmachen, das ist ja alles in Ordnung. Das ist ja auch richtig so. Aber Gott hat uns allen Fähigkeiten und Gaben gegeben. Und die Fähigkeit, die haben wir auf alle Fälle, denn ich habe keinen Bruder und noch keine Schwester erlebt, der nicht reden konnte. Die können reden alle, vor allen Dingen, wenn es so irgendwas ist, oder wenn sie wo begeistert sind. Ich kenne niemanden. Aber wenn es dann um irgendwas irgendwo da, dafür haben wir auch dann unseren Evangelisten. Und das ist nicht richtig. Und es muss uns einfach, also mir persönlich ist das einfach ein Anliegen. Und ich muss euch sagen, ich habe ja den Film heute gesehen. Das war nicht so gut für mich. Ich bin ein bisschen belastet worden. Und es war vielleicht ganz interessant und einfach auch, ja, gut. aber es ist, hat mich belastet. Und ich sehe einfach, wie Menschen verloren gehen und diese Liebe zu den Verlorenen, ich weiß nicht, hat der Herr mir die geschenkt, das weiß ich nicht, oder habe ich erkannt, dass ich selber so ein Sünder war und verloren war, aber die treibt mich einfach und da bemühe ich mich und ich bete, ich weiß es nicht, ob ihr das auch so macht, so oft und bete wirklich intensiv und sage, Herr, ich will dir, schick mir jemand oder lass mich auch, und immer wieder geht was. Ich hab, muss euch sagen, ich habe jetzt wieder angefangen mit dieser Privatstunde da in dem 3 Monaten. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, ich habe Familie gemacht und habe auch Reklame gemacht, das gehört ja alles auch dazu. Ich habe mir gesagt, ich weiß, ich höre jetzt auf und ich war einfach nicht sehr glücklich und was 10, das ist, wird wieder nichts und da kommt der Kölner und so halt. Ich bin auch manchmal auch ein bisschen entmutigt. Und die Uschi, meine Frau, hat gesagt, euch bleibt treu, wir beten. Und wir haben intensiv gebetet. Ich hatte 12 Gäste. Fremde. Manche Missionen haben keine 12 Gäste. Ich bin natürlich dann beschämt worden, ich gebe es auch zu. Ich habe auch Gedanken, ich habe gesagt, Herr, ich bin ungläubig. Und waren auch gute Gespräche dabei. Ich habe natürlich auch in den Jahrzehnten praktisch auch, ich denke an ganz, wir haben so viele Geschwister, die aus diesen Verbindungen gekommen sind, aber ich denke an den Herrn Borowski, der war schon 2, ich weiß nicht, Rudi, oder 3-mal zur Männerfreizeit. Der kommt 16 Jahre schon und ist begeistert und sagt immer, Herr Achatz, ich freue mich so, dass wir uns wieder treffen. Dann sage ich zu meiner Frau, entweder mache ich was verkehrt, oder, aber ich freue mich, weil er diese vielen Vorträge von wirklich guten und biblisch von der Mipo ihm auch nicht weitergeholfen haben. Also es kann nicht da, an dem kann es nicht liegen. Es ist dann immer wieder ein bisschen für mich einfach Trost. Zwar schlechter, aber es ist einer. Aber ich wollte einfach das nur sagen. Es ist, ich weiß, dass auch ein noch so gut gelebter evangelistischer Lebensstil immer unvollkommen bleibt. Wir müssen einen Freiraum haben, dass Gott auch wirken kann. Und immer wieder erfahre ich das und ich habe es erfahren und das beflügelt mich oder das, ich habe so viel Segen und so viel Gnade erfahren, dass das einfach mir hilft. Und ich sage euch immer wieder, ich habe es euch schon immer wieder gesagt, wenn ihr mal Vater im Christo werdet für jemanden und Verantwortung trägt und seht, wie sich der dann entwickelt, ich denke an meinen Nico, könnt euch viele Beispiele haben, mein Georg, die sind ja auch da, noch viel mehr, dann das hilft euch, das ist was Wunderbares. Zuchtmeister haben wir jede Menge. Großväter in Christo haben wir nicht so viel. An was mag das liegen? Ich kenne natürlich auch, weiß ich das, dass aufgrund meines Lebensstils keiner Christ geworden ist. Ich bekenne das auch und es tut mir auch leid. Das mag vielleicht dazu beigetragen haben, aber das allein macht es natürlich nicht. Sondern ganz entscheidend ist das, und das ist für mich so ein, für alle Menschen, die also auch so denken und wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Liebe Geschwister, also für unsere Älteren, das ist die Generation, wie hieß die Generation? Die Gruft ist, hat ja keinen Namen gehabt. Ne? Ja, wir haben doch irgendwas. Die Älteren, uns läuft ja die Zeit davon. Meine Frau sagt immer, fangst jetzt schon wieder was an und wieder eine neue Idee oder sowas. Aber sage du, mir bleibt die Zeit nicht mehr. Nützt die Zeit, es ist bald vorbei. Es ist so, auch für uns Älteren, und es freut mich immer so, wenn auch wirklich auch reife Brüder treu bleiben, auch bis zum Ende, aber da gehört das dazu. Wenn du locker wirst und sagst, naja, jetzt sollen mal die Jungen ran, und jetzt die Alten hocken dann hin drin und geben dann ihren Kommentare dazu, die nicht sehr erbaulich sind, wie wir gehört haben. Wenn ich sowas höre, dass einer sagt, wer kein Verkündiger des Evangeliums. Was habe ich dem Rudi immer gesagt? Und ich liebe den Rudi. Und deswegen liebe ich ihn, weil er das macht. Ich habe gesagt, Rudi, ich beneide dich um diesen Dienst. Habe ihm schon oft gesagt. Es ist ja zu spät jetzt, weiß ich ja auch alles. Aber ich wirklich, und das wird dann so, ja, das finde ich nicht richtig. Das ist ganz was Edles. Das ist ein Ältester, ist was Edles. Und ich bete regelmäßig für unsere Ältesten. Und ich versuche ihnen wirklich keinen Ärger zu machen, dass sie dieses nicht haben, dass sie mit Seufzen also haben. Ja, auch liebe Geschwister, auch die einfachen Geschwister sollen auch ihren Evangelisten mal keinen Ärger machen. Sie sollten ihn wirklich lieben, unterstützen. Dann werdet ihr mal sehen, was da rauskommt. Aber wir sind natürlich in der Kritik, natürlich, die liegt uns natürlich viel besser. Das ist ganz klar. Und ich weiß das. Ich meine, ich bin unvollkommen. Das, was der Stefan gesagt hat, fand ich ja auch sehr nett und sehr lieb. Aber ich habe nicht mehr Erfahrung und ich bin nicht anders wie ihr alle. Ich bin ein begnadeter Sünder. Und ich bin auch nicht sehr gebildet. Das wisst ihr auch. Das bekenne ich ja auch. Aber ich liebe den Herrn und ich bemühe mich, meine Zeit und mein Leben so zu ordnen, dass es Gott wohlgefällig ist. Und da beinhaltet natürlich, jetzt kommen wir schon wieder weiter mit diesem evangelistischen Lebensstil, beinhaltet natürlich Disziplin. Der Dieter wird mir jetzt dann loben wenigstens. Der sagt, halt die Zeit ein, dann ist auch Disziplin. Aber das erfordert das, die Disziplin. Weil sonst schafft man das nicht. Viele sagen, kann ich nicht, dann hat man ein Kind, da ist man ja sowieso zu falsch, die ersten 10 Jahre sowieso aus dem Gefecht gesetzt, bis dieses Wunderkind dann einfach sich entwickelt. Ja, es ist doch so. Der Herr kommt an erster Stelle. Brauchst gar nicht so lange. Und dein Hund auch nicht da hinten. Wo ist er, der Ding? Ja, ja. Ich lese jetzt euch die Stelle vor, die mir immer hilft. Und zwar steht die im Philipper. Denn Gott ist es, der in dir, Josef, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und an diese Stelle halte ich mich fest, weil Gott wirkt. Und ich muss einfach die Größe haben, auch ihn wirken zu lassen, auch einfach sagen, du machst das. Und werdet ihr sehen, wenn wir bereit sind, mit unseren Fähigkeiten, Gaben, die er uns gegeben hat, wir haben so viele Gaben, ihr seht das. Ihr könnt das selbst erkennen, gerade an unseren Jungen, wenn wir bereit sind, die in den Dienst Gottes zu geben, ihm wirklich zu geben, nicht bloß zu sagen, ja Herr, und dann sagen, nein, das kann ich nicht, habe ich keine Zeit, dann muss ich das machen. Mein Körper verlangt nach Sport, der mein Körper verlangt dahin, mein Körper dahin, da muss ich auch mal einen Urlaub geben und so. Ja. Das weiß ich nicht, ob ihr dann einfach, ja, ob ihr dann nicht euch ändern solltet. Also es geht immer zuerst um das Handeln Gottes und dann in zweiter Linie um meine Haltung. Dazu habe ich Epheser 6, die Verse 10 bis 18 rausgesucht, aber das sind 8 Verse, die schenke ich mir jetzt. Also bei einem missionarischen Lebensstil meine ich eben nicht Kai-Uwe, grüßte Kai-Uwe, meine ich eben nicht, wie du sagst, sich krampfhaft zu bemühen, dass ein Krampf wird, Christus zu bekennen. Ich meine auch nicht, für jede Situation eine Bibelstelle aufzusagen. Ich meine auch nicht, dass wir einfach verkünstelt wirken. Ich weiß das, viele schätzen meine Art, ich sage, du hast deine Art. Aber eins müsst ihr sagen, verkünstelt bin ich nicht. Ich mache mir viele Fehler durch mein Hier, Ball schnell oder irgendeine, ja oder irgend auch viele Dinge, weil ich zu schnell bin oder sonst etwas gut auch meine, was natürlich nicht so ankommt. Aber wichtig ist, dass wir einfach bereit sind, unser Leben als lebendiges Opfer darzubringen. Erst kommt der Herr. Und ich sage euch das, wenn ihr das wirklich, und ich weiß, dass das auch viele machen, aber wenn ihr das in allen Dingen eures Lebens macht, nicht nur bloß am Sonntag, und am Samstag sagen, gut, dann trinke ich keine 3 halbe Bier, damit ihr am Sonntag einen klaren Verstand habt. Das mag ja alles gut sein, aber was macht ihr dann am Sonntagnachmittag und am Montag und am Dienstag? Unser ganzes Leben muss unter die Ordnung Gottes und muss hingegeben sein. Und dann wird es doch problematisch. Sind wir doch mal ganz offen und ehrlich. Mit dem Urlaub geht es doch schon an. Da gibt es viele Themen, die will ich jetzt nicht so ansprechen, aber es gibt einfach, wo wir sagen, ja Moment. Dieses Bedürfnis muss ja auch gestillt werden. Wir haben da so viele Bedürfnisse. Ich möchte meinen Mann auch zu Hause. Was glaubt ihr denn, warum das bei uns zum Beispiel so gegangen ist? Weil meine Frau das unterstützt hat. Und ich kann euch nur sagen, für die Ledigen, nicht umsonst schreibt das Paulus, das habe ich jetzt auch ein bisschen kapiert, aber für die Verheirateten, wenn die Frau nicht mitmacht und wenn die sauer wird und wenn die einfach sozusagen auf ihr Recht pocht, dann kannst du diese Arbeit nicht machen. Du kannst es nicht machen. Und da bin ich sehr dankbar, dass der Herr mich da so gesegnet hat. Ich hoffe ja, viele von euch auch, und wenn nicht, da muss man es eben lehren und lernen. Man kann auch Frauen, eigene Frauen zum Beispiel motivieren, wie umgekehrt. Mach das, komm, auf geht's. Und der Segen des Herrn ist da. Und deswegen sind wir auch so glücklich verheiratet. Wir sind deshalb auch glücklich, weil wir miteinander den Herrn lieben und miteinander auch im Reich Gottes tätig sind. Wir machen das auch gerne, obwohl es einfach manchmal der Last ist. Also wenn einer zum Beispiel sagt, ich muss Abend um 18, nach 18 Uhr kann ich nicht mehr essen, dann würde ich sagen, das ist gefährlich. Entweder lernt er das oder er ist nicht geschickt dafür, das Reich Gottes. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, Fülle, Nichtfülle, großes Zimmer, kleines Zimmer, großer Koffer, ohne Koffer, essen, trinken, nicht trinken. Ja, das muss einfach gehen. Also nur an Jesus glauben, aber ihm nicht dienen, entspricht nicht dem Willen Gottes. Und es gilt immer noch dieses Wort. Und ich verwehre mich, dass einfach viele sagen und mir immer wieder, ja, ich finde niemand, ich verstehe das gar nicht, Josef, ich kenne das so praktisch, ich kann das nicht. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und das ließ ich natürlich, und du, dass der das macht, Guido. Wenn wir mal beten, dass du als Arbeiter gehst, bleib zu Hause, sorg alles dafür, wenn du heimkommst, und du gehst mal schön aufs Feld raus. Nee, hier bin ich gemeint. Es gilt für mich persönlich, dass ich bereit bin, mitzuarbeiten mit den Gaben, die ich bekommen habe. Und gerade, weil wir die Liebe Gottes erfahren haben. Also es wird ja viel gebetet, und immer wieder höre ich das, auch in Gesprächen. Gott liebt uns und wir versuchen Gott auch zu lieben und unser Leben hat Gott verändert, denn ich möchte euch gleich sagen, wenn wir, gerade vielleicht die Reiferen, wenn der Herr sich nicht unsere erbarmt hätte, wo wir wären, da solltet ihr auch mal nachdenken. Und dadurch, diese erfahrene Liebe, die treibt mich mit meinen Mitmenschen einfach mehr Barmherzigkeit zu haben. Denke an die Fußwaschung, auf die wurde heute erlebt. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Ja, wer will denn einfach dienen? Ich meine, dieses Dienen, wie der Wolfram uns erklärt hat, gibt ja natürlich verschiedene Arten. Es gibt natürlich, ich rede jetzt von ganz normalen Diensten. Von Diensten, dem Herrn Menschen einfach zuzuführen sozusagen oder zu begeistern oder einfach, dass sie unter das Wort kommen, dass sie konfrontiert werden. Und das kann jeder. Es wird ja nicht verlangt, dass du diese Pferde erklärst, was das fahle Pferd ist und was das schwarze Pferd ist. Das wird von dir überhaupt nicht verlangt. Aber es wird von uns verlangt, dass wir natürlich auch durch unser Leben ein Zeugnis sind und aber auch das Wort bekennen. Es reicht eben nicht nur, wenn ich einfach dem das sage, darf ich bitte Ihr Fahrrad aufpumpen, weil ich so demütig bin und so. Dann sagt er, dann mach mal, wenn du meinst. Der kann es ja selber, aber du meinst natürlich, du machst das und dann machst das hier. Und das reicht nicht. Es geht um mehr. Und so haben übrigens die Jünger nicht evangelisiert. Und so haben übrigens die ersten Jünger nicht. Da steht geschrieben, sie wurden vertrieben. Da musste Gott ein bisschen nachhelfen, damit sie auch rausgegangen sind aufs Feld. Und hat auch nachgeholfen. Sie verkündigen das Wort. Und wir wissen, das Wort hat Kraft und das verändert die Menschen. Den Satan lasse ich jetzt einmal, dass der sich bemüht, dass wir natürlich unsere Fleischeslust pflegen. Das habe ich ja schon ein bisschen erklärt, weil es besonders die Bequemlichkeit wäre anzusprechen, die uns natürlich zugute kommt, natürlich, weil wir sagen, was hat er sowieso keinen Wert, viel sagen, es sieht ja schlimm aus. Und immer wenn ich das höre, die Welt ist so schlimm geworden und alles ist so schlimm geworden, sie war immer schlimm. Das hat sich nicht verändert und die Menschen brauchen den Herrn dann umso mehr, sage ich, dann muss was du da. Also Schlussgedanken dazu. Also um sich um einen missionarischen Lebensstil zu bemühen, für uns möchte ich jetzt ein paar Gründe uns vorführen. Und Erinnerung, nichts Neues, kann sowieso nichts Neues gibt's und ich kann auch nichts Neues bringen. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir haben den Frieden, den niemand uns nehmen kann. Wir haben eine Zuversicht, die berechtigt ist, die Fundament hat. Wir haben eine Freude, die uns niemand nehmen kann, auch wenn wir in schwierige Situationen kommen, wie wir auch gelernt haben. Wir haben eine Hoffnung auf eine ewige Herrlichkeit. Das wäre doch eine Mitteilung wert. Wem ich gnädig bin, sagt Gott, Paulus an die Römer schreibt, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wie nur wenn ich jemand etwas erklären, also sagen wir mal so, wie kann ich jemand etwas erklären, das ich erst selbst erleben muss, um es wirklich zu verstehen? Haben wir die Gnade und das Erbarmen Gottes in unserem Leben verstanden? Wenn ihr ein Ja habt dazu und ein Amen, dann lasst uns ebenfalls herzliches Erbarmen haben mit denen, die in ein ewiges Verderben gehen. Und das rechtfertigt auch manchmal, dass wir uns überwinden. Ich möchte euch fragen, letztes Mal fällt mir jetzt gerade ein, hat einer gesagt, ich sehe den das erste und das letzte Mal und ich weiß, ich sehe ihn nicht mehr. Hat jemand ein Traktat dabei, eine Adresse von der Gemeinde, eine Anschrift? Ganz was Profanes. Ist immer Gemeinde Christi mit Anschrift und hinten meine persönliche. Ich komme oft in diese Gelegenheit. Hast du die Adressen von denen? Adressen sind ganz wichtig. Immer wieder anrufen. Ich könnte euch ein Beispiel geben. Der Knobloch. Ich wollte nur sagen, 34 Jahre, 34 oder 35, ja, 33, sowas, Jahre ist er mit dem Evangelium konfrontiert. Und 4 Wochen vor seinem Tod, ihr mag mal korrigieren, oder 5 oder 3, ist er Christ geworden. Übrigens nochmals vielen Dank für die Geschwister in Hamburg, die diesen Dienst getan haben. Also wir sind alle, Berlin. Wir sind alle aufgerufen, miteinander für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen. Und da meine ich, oder jedes Glied am Leib Jesu ist damit gemeint. Und ich bin der Überzeugung, dass keine Ausnahme von Gott zugelassen wird. Also auch du bist befähigt und du kannst dem Herrn mit deinen Gaben dienen, dass zumindest Menschen kommen und wenn du nicht weiter kannst, dafür haben wir unsere Evangelisten oder auch Lehrer in der Gemeinde, die dafür dann da sind. Die Gemeinde ist eben keine Ich-AG. Ich bin meine Schuld los. Ich bin gerettet. Ich habe berechtigte Hoffnung. Ich stehe unter der Gnade Gottes. Ich habe das Heil. Und was ist mit dem anderen? Und gerade durch einen evangelistischen Lebensstil oder Lebenswandel können wir Menschen zur Veränderung ermutigen. Nicht nötigen, aber ermutigen. Wir haben und wissen die Antworten auf die Fragen des Lebens. Es ist keine graue Theorie, weil wir das Wort Gottes haben. Wir vermögen, und Gott hat das in seiner Weisheit uns anvertraut, den Menschen die Quelle des lebendigen Wassers zu zeigen, damit auch sie trinken davon können. Gerade durch unseren missionarischen Lebensstil können wir das auch beweisen. Wenn wir uns darum bemühen, sagt das Wort, sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch und die Seiten werden von Christus durch seinen Geist beschrieben. Und viele unserer Nächsten sehen einfach zuerst uns, unseren Lebensstil, unseren Lebenswandel. Und so steht geschrieben, jeder daran soll erkennen, dass wir ein Brief Christi sind, in 2. Korinther Kapitel 3. Durch unseren Lebensstil sollen Menschen in unserer Nähe zu Fragenden werden, in einer Zeit, in der es an falschen Briefen nur so windet. Und so möchte ich euch einfach Mut machen, habt keine Angst. Gott scheitert nicht, auch nicht an unserem Unvermögen. Und ich selbst habe das verspürt und ihr selbst auch. Wir verspüren das einfach, aber die Gnade Gottes kann uns ergänzen. So wollen wir weiterhin auf unseren Herrn vertrauen, die Zeit nützen. Die Lösung liegt in der Kraft Gottes, nicht in uns. Und ich kann euch nur zurufen, wir sind nicht allein, der Herr ist mit uns. Er wirkt, er führt, er leitet uns in allem, was wir tun. Evangelisation als Lebensstil ist für uns alle eine tägliche Herausforderung, unser ganzes Leben lang. Und dieser Aufgabe können wir uns auch nicht entziehen. Ein Wort zum Schluss, über allem aber steht die Gewissheit. Der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Ihm sei Ehre und Dank im Namen unseres Herrn. Amen. Amen.